Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Grenzen existieren nur in unserem Kopf. Erst wenn wir diese beseitigen, wird das Leben so richtig freudvoll und spannend. Diese Worte stammen von einem Mann, der im Alter von 22 Jahren einen furchtbaren Verkehrsunfall erlitt und seither querschnittsgelähmt ist. Stefan Freude ist sein Name. Und warum sein Name trotz diesem Schicksalsschlag immer noch Motto ist, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hallo, lieber Stefan, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute da bist.
Danke, danke, Oliver. Ja, wunderschön.
Wir sind uns im vergangenen November begegnet, ist also schon fast ein Jahr her und ich habe einen bleibenden Eindruck von dir. Und es war wirklich nur eine kurze Begegnung bei Johann Nepomuk Meyer bei den Aufnahmen zur Wurzelheimat, aber es ist mir so stark im Gedächtnis geblieben, dass ich gedacht habe, den Stefan, den möchte ich so gerne mal löchern und sprechen und vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen mit dir in diesem Gespräch. Natürlich kennt nicht jeder, viele Menschen kennen deine Geschichte, aber vielleicht nicht jeder. Und ich würde ganz gerne nochmal da ansetzen. Ich habe es in der Anmoderation erwähnt, dass du in jungen Jahren einen Motorradunfall hattest. Kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen zu dem Tag, an dem das geschah und wie sich das für dich dargestellt hat?
Ja, klar, voll gerne. Ja, ich war 22 und ich sag immer gerne so schön, ich habe ein gutes Leben gehabt. Ja. Ich war Schreiner, ich habe unheimlich viel Sport gemacht und ja, eines meiner Hobbys war Motorradfahren. Und beim Motorradfahren macht man das ja normalerweise so, dass man dann Motorradfahren geht, wenn schönes Wetter ist. Und wenn man aber jetzt in Urlaub fährt, hat man ja ein Datum vor der Nase und dann fährt man an dem Datum und schaut nicht so aufs Wetter. Und so war es bei mir damals auch. Ich war auf dem Weg in Urlaub und es hat geregnet und da war dann eine Landstraße und es gab Spurrillen und die habe ich nicht gesehen. Es war Aquaplaning, also stand Wasser da drin und dann hat es mir praktisch so das Motorrad weggezogen, so wie wenn man auf Glatteis ausrutscht. Und ja, ich bin dann über die Straße geflogen und bin in einem Graben liegen geblieben. Und zum Glück, ich bin in einer Kolonne von Autos gefahren, zum Glück waren gleich Menschen da. Und auf der einen Seite wollten sie mir natürlich helfen, auf der anderen Seite ging es gar nicht so gut, weil ich konnte nicht mehr aufstehen. Und das habe ich natürlich sehr gleich registriert. Ich habe sehr viel Knochenbrüche gehabt. Das heißt, ich hatte auch sehr viel Schmerzen und das war bewusst. Ja. Ich habe mir alles wehgetan und ich konnte nicht aufstehen. Aber was das bedeutet oder was das heißt, war mir überhaupt nicht klar. Und ja, es kam dann relativ schnell der Hubschrauber und der Notarzt, die haben mich dann mitgenommen. Ich lag zuerst ein paar Tage im Koma. In der Zeit haben die mich auch operiert. Und dann bin ich aufgewacht im Krankenhausbett und es saß ein junger Arzt bei mir am Bett und ich habe angefangen, sein Namensschild zu lesen, hatte den gleichen Vornamen wie ich. Ja, und seine ersten Worte waren, ab heute sind sie querschnittgelähmt. Und das ist natürlich nicht das, was du dir vorstellst, wenn du mit 22 eigentlich so den Eindruck hast, die Welt steht dir offen, du bist da und die Welt gehört dir. Oder nein, ich war am Saft meines Lebens eigentlich. Ne? Ich wollte raus, ich wollte leben, ich wollte machen. Und dann sagt man zu dir, du bist querschnittgelähmt und hier Rollstuhl. Und das war am Anfang für mich, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich wusste gar nicht, was das heißt. Also was heißt Querschnittgelähmung und ein Rollstuhl? Naja, irgendwie so 2-3 Monate vielleicht. Na, so wie wenn du ein Bein gebrochen hast, vielleicht ein bisschen länger. Und dann habe ich relativ schnell realisiert, nee, das ist für länger. Und ich glaube, ich beschreibe das immer gerne so, ich bin wie in ein Loch reingefallen, wo ich einfach gespürt habe oder gesehen habe, was ich alles verloren habe. Und damals war es für mich so, okay, ich habe alles verloren. Ich habe meinen Job verloren, ich habe meine ganzen sportlichen Hobbys habe ich verloren. Und auch so beziehungsmäßig habe ich den Eindruck gehabt, jetzt sitze ich im Rollstuhl, jetzt mag mich auch keine Frau mehr haben. Also das waren so diese Anfangstage, ich lag da in diesem Krankenhausbett und zum einen gesehen zu haben, was ich alles verloren habe, zum anderen eigentlich nur Schmerz, voll mit Schmerzen gewesen und null Perspektive gehabt. Ich wusste nicht, wie der nächste Tag aussieht. Ich wusste nicht, wie mein Leben im halben Jahr aussieht. Ich wusste nicht, wie das überhaupt alles weitergehen soll. Also das war die krasse und die harte Anfangszeit, die ich damals dann bei dem Unfall oder nach dem Unfall auch hatte. Ja.
An dem Tag des Unfalls, weil du eben erwähntest, du warst bei Bewusstsein, ne, als du im Graben lagst und dann aber später im Koma. Wie kam es dazu? War das ein künstliches Koma oder ist das dann einfach die Folge des Traumas gewesen oder wie hat sich das ergeben?
Ja, es waren, also wenn ich es genau erzähle, dann waren es zwei Momente. Also ich war in dem Moment, wo ich mit dem Motorrad gefallen bin und über die Straße gerutscht bin, da war ich weg. Also da war ich, wie man das gerne, ja, jeder bezeichnet es anders, ich war woanders. Also ich habe, das habe ich realisiert. Und danach war ich aber wieder, ich war wieder da, ich war bei Bewusstsein, ich habe mit den Menschen gesprochen. Und als dann der Notarzt da war, da haben die mich ins Koma gelegt. Also das ist immer, ich habe früher im Rettungsdienst mal Zivildienst gemacht, darum kenne ich mich da ein bisschen aus. Das ist immer, wenn Notfallpatienten mit dem Hubschrauber transportiert werden, werden sie immer sediert. Weil es für die Besatzung dann einfacher ist, mit dem Patienten umzugehen und zu handeln, als wenn der bei vollem Bewusstsein ist. Und dann in der Klinik haben sie mich dann einfach nachher in diesem Koma gelassen, um dann einfach auch mich zu operieren. Meine Wirbelsäule stand, die war zerfetzt, die stand nebeneinander, das mussten wieder aufeinandersetzen. Genau, und das war einfach so meine ersten Tage, wo es für das Pflegepersonal beziehungsweise für die Ärzte einfacher war, mit mir in diesem Koma umzugehen, genau.
Wie war das für deine Familie? Ich höre gerade so die Stimmen meiner Eltern, wie die damit umgegangen wären. Natürlich, jeder geht damit anders um. Aber glaub, bei mir wäre es dann tatsächlich so gewesen, dass insbesondere meine Mutter mit Vorwürfen gekommen wäre. Ich hab's dir doch gesagt, Junge. Wir wollten das nie, dass du einen Motorradführerschein machst. Weil es ist ja, man hört es leider auch zu häufig, ne? Und wie war die Reaktion bei dir zu Hause?
Naja, meine Eltern waren natürlich auch extrem geschockt. Also das ist irgendwie, damit rechnet ja niemand, ne? Ich meine, meine Eltern kannten mich schon gut, die wussten, wie ich unterwegs bin und dass ich gerne auch verrückte Sachen mache oder dass ich irgendwie manchmal auch den Nervenkitzel gesucht habe. Das war ihm bewusst und ja, aber damit rechnet niemand, ja, dass du einen schweren Verkehrsunfall hast. Und meine Mutter war da gerade im Urlaub, die war bei ihren Eltern, mein Vater war allein zu Hause. Das heißt, die haben die Nachricht auch noch separat bekommen. Und meine Mutter ist Krankenschwester. Also das heißt, da ist sie wie auch schon so ein bisschen vorbelastet, wusste auch, was das heißt, Querschnittlähmung. Und letzten Endes sind sie auch in ein Loch gefallen, aber in ein anderes Loch, weil sie wussten nicht, wie geht es weiter. Ja, also es wusste ja niemand. Aber was ich damit meine, ist, der Betroffene, der wird rehabilitiert, der wird irgendwie, an dem wird, oder mit dem wird gearbeitet, aber mit den Angehörigen nicht. Also das ist das eine Thema und das andere Thema, was völlig offen ist. Niemand wusste, wie werde ich damit umgehen. Also bekomme ich die Kurve zurück in ein gutes Leben, in ein schönes Leben. Also schaffe ich das wieder oder schaffe ich das nicht? Und das ist halt eine riesengroße Ungewissheit. Und was am Anfang in den ersten Tagen auch noch da war, war, dass niemand wusste, ob ich Kopfverletzungen hatte. Ja, also ob ich eine kognitive Beeinträchtigung hatte. Und das war natürlich auch nochmal sehr schwerwiegend für meine Eltern, diese Ungewissheit. Was ist denn wirklich? Was hat er denn wirklich? Und ich meine, dann war relativ schnell klar in den ersten Tagen, als ich auch wieder da war. Ich war zwar teilweise noch ein bisschen benommen, aber wo sich dann einfach rauskristallisiert hat, okay, erstens sind keine Kopfverletzungen da. Und zweitens so, okay, es scheint so zu sein, dass der Stefan seinen Weg gehen wird. Also es war anfangs tatsächlich so, das hört sich mega, mega speziell an, aber es war echt so, dass ich teilweise mein Umfeld ermuntert habe und wieder aufgestellt habe und gesagt habe, so, hey, mein Leben geht weiter. Hey, ich bin da. Bloß weil ich im Rollstuhl sitze, ist mein Leben nicht vorbei. Und das ist natürlich eine Qualität, die hatte ich vorher schon. Ich war schon immer ein Sonnenschein. Ich habe das Leben immer von der positiven Seite gesehen und auch da konnte ich irgendwie so, ich konnte akzeptieren, was mit mir passiert ist, auch wenn ich nicht wusste, warum. Ja, also warum lande ich jetzt im Rollstuhl? Was soll das? Was hat das Leben mit mir vor? Ich wusste ich natürlich gar nicht. Aber ich konnte es annehmen. Und was natürlich nicht heißt, dass es mir damals nur gut ging und dass ich nur Freude hatte. Also ich weiß nicht, wie viel Kopfkissen ich nass geheult habe, weil das natürlich einfach ein fetter Prozess ist, das zu verarbeiten. Und was mir unheimlich gut getan hat, was mir geholfen hat, ist, dass meine Familie da war, dass meine Freunde da waren und die Es war wie eine Symbiose. Ich habe gesagt, wir gehen den Weg zusammen, und die waren da und haben gesagt, wir gehen den Weg zusammen. Und ich glaube, das hat allen gut getan, mich dann auch zu beobachten und zu sehen, okay, der Stefan trainiert, der schaut, dass er mit dem Rolli zurechtkommt, wie funktioniert dein Körper neu, und diesen ganzen Prozess in der Rehabilitation. Ich habe unheimlich viel Besuch gehabt. Das hat mir gut getan, und die Leute haben gesehen, so, okay, der Stefan geht seinen Weg und findet seine Freude und sein Blödsinn, seinen Quatsch auch wieder. Das ist ja auch immer ein gutes Zeichen. Ich glaube, das war so die Anfangszeit. Am Anfang sehr hart für alle Beteiligten, aber dann auch irgendwie in einen Weg gekommen, dass man gesehen hat, das Leben geht weiter. Ja.
Ich erinnere mich, ich hatte auch in meinem Bekanntenkreis einen jungen Mann, der ungefähr auch so in deinem Alter Ähnliches erlebt hat. Und da war tatsächlich, und das wäre jetzt meine Frage gewesen, die du schon beantwortet hast, da hat sich der Freundeskreis leider auch sehr hilflos verhalten. Und es war niemand da, der das in irgendeiner Weise begleitet hat. Ne, wo ich so heute rückschauend denke, da müsste es doch eigentlich auch Mittel und Wege geben, Menschen zusammenzuhalten, weil für den war es damals so, dass es weggebrochen. Ne, die mit Anfang 20 haben die jungen Leute dann auch was anderes zu tun, als jemanden im Rollstuhl zu schieben, sage ich mal. Ne? Mhm. Und du sagst aber, bei dir war das anders. Deine Freunde sind an deiner Seite geblieben.
Mhm. Ja, total. Einen Freund habe ich verloren. Was heißt verloren? Das ist irgendwie der falsche Begriff. Da hat sich einfach die Freundschaft auseinanderentwickelt, weil für ihn, das war das wirklich so. Er konnte mit dem Rollstuhl nicht umgehen, und da war das so. Und aber ich glaube, das war, die meisten Freunde haben einfach gemerkt, okay, Stefan ist immer noch der Stefan, auch wenn er jetzt im Rollstuhl sitzt. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, wir haben ausprobiert, ja. Wir waren irgendwie unterwegs und haben gesagt, komm, wir gehen irgendwo hin. Und es war dann wie neues Lernen für alle auch so. Ja, klar, Stefan sitzt im Rollstuhl, aber für mich war es immer wichtig, den Rollstuhl nicht an die erste Stelle zu heben. Ja, ich wollte als Mensch gesehen werden. Ich wollte als Mensch, als Stefan, und wir können Aktivitäten machen, und wir können irgendwie zu Hause sitzen und Schach spielen oder ein gutes Gespräch führen, und wir können rausgehen und Action machen. Und ja, klar, am Anfang war es natürlich auch da für alle so ein bisschen, okay, wie machen wir das im Rollstuhl? Für mich ja natürlich genauso, ne? Irgendwie so, okay, wie funktioniert das? Aber das war wie so ein, ich habe Lust gehabt irgendwie auf die Menschen. Klar, ich bin ein extrovertierter Mensch, und ich glaube, für die war das auch so, okay, ja, das funktioniert mit dem Stefan. Und das war so in der Anfangszeit so dieses Herantasten oder dieses so, hey, wie funktioniert es denn jetzt? Ja, wie ist es denn jetzt? Und danach festzustellen, okay, es funktioniert, und es ist auch toll, und es ist auch zusammen, und dann gibt es natürlich auch Erlebnisse, wo man merkt, hey, der Rollstuhl kann von Vorteil sein, wenn man am Rollstuhlparkplatz direkt am Eingang parken kann, man bekommt immer einen Parkplatz oder sowas. Also ich glaube, wir haben uns da einfach das Leben auch wie schön gemacht, oder die Schönheit im Leben trotzdem gesucht, auch wenn da jetzt ein Rollstuhl war. Und wenn jetzt ist es über 27 Jahre her, der Rollstuhl ist zwar da, aber er hat nicht die Priorität, ja, weil hat natürlich viel mit mir zu tun, weil ich ihm die Priorität nicht gebe. Und ich kann mich erinnern, ich habe einen Kommilitonen gehabt, der hat mir irgendwann mal gesagt, hey, weißt du, Stefan, ich habe nach 10 Minuten gar nicht mehr gemerkt, dass du im Rollstuhl sitzt. Und das war für mich so eines der schönsten Komplimente, die ich bekommen habe, weil ich da gemerkt habe, so, hey, cool, ja, ich werde als Mensch gesehen und nicht als der Rollstuhlfahrer, was leider in der Gesellschaft oft so gemacht wird. Ne? Die Gesellschaft sieht dann den Rollstuhlfahrer und steckt mich dann in eine Schublade, und das ist krass, das ist irgendwie, das war eine krasse Erfahrung, oder ist eine krasse Erfahrung.
Jetzt hast du mit 22 ja von heute auf morgen erstmal vor dem beruflichen Nichts gestanden. Und auch natürlich, was deine Hobbys anging, das ist ja alles erstmal ganz weit in den Hintergrund gerückt. Wie lang war diese Rehabilitationsphase für dich erstmal nach dem Unfall? Sprechen wir da von Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren, bis du wieder irgendwo angekommen warst, wo du tatsächlich auch ja wieder ein halbwegs normales Leben führen konntest?
Ja, ich war 5,5 Monate in der Rehabilitation, und dann war für mich auch klar, okay, beruflich muss es anders weitergehen. Ich hatte mich dann auch zum Studium entschieden. Ich war dann erst noch ein halbes Jahr zu Hause, was auch nochmal krass war, was neu war. Da war ja nicht alles so rollstuhlgerecht wie in der Klinik. Und Dann auch, wenn ich mit der, in der Gesellschaft draußen konfrontiert wurde, das war nochmal eine sehr spezielle Zeit. Und dann habe ich ein halbes Jahr später, habe ich angefangen zu studieren, Wirtschaftsingenieur studiert. Und ich glaube, das war, letzten Endes war es wie so eine Kurve, wo ich einfach Schritt für Schritt für Schritt mein Leben, ja, mir vielleicht auch zurückgeholt habe oder mein neues Leben einfach ausgetestet habe und ausprobiert habe, was funktioniert nicht, oder festzustellen, ja, das Funktionieren gibt's gar nicht, sondern man findet irgendwie einen Weg. Und ich glaube dann auch, mit meinem Studium bin ich umgezogen und habe da praktisch wie auch eine neue Welt für mich denn etabliert, neue Menschen kennengelernt natürlich auch und musste dann natürlich auch meine Wege neu gehen und gucken, gerade Hobbys, was geht denn noch, und habe ganz viel kennengelernt. Also so dieses Prinzip, im Rollstuhl sitzen heißt nicht, dass das Leben vorbei ist, sondern ja, es ist eine Entscheidung, würde ich sagen. Eine Entscheidung, ja, ich will leben, ja, ich will Freude haben und ja, mein Leben ist in einer Fülle da. Und das habe ich ausgeschöpft. Ja. Und da habe ich alles neu entdeckt und war reisen und habe irgendwie ja, auch Nervenkitzel-Sachen wieder ausprobiert und gemacht und hab.
Zum Beispiel, was meinst du mit Nervenkitzel-Sachen?
Also, ich habe zwei, es war ungefähr 2 Jahre nach meinem Unfall, habe ich die Idee gehabt, ich will Fallschirmspringen gehen. Tandemsprung mit einem Instructor zusammen. Und da, auch da wieder, da habe ich gemerkt, wie die Gesellschaft unterwegs ist. Weil was haben sie alle gesagt? Stefan, das geht nicht, Stefan, das kannst du nicht, Stefan, das ist zu gefährlich, Stefan, du sitzt im Rollstuhl, das haben wir noch nie gemacht. Und ich, manchmal habe ich so einen Sturkopf, den hatte ich da auch. Und ich wollte Fallschirmspringen. Und da habe ich irgendwann einen gefunden, der wahrscheinlich genauso verrückt war wie ich, der gesagt hat, so, okay, komm, wir machen das zusammen. Und das Problem ist aber, dass das Problem ist nicht, wie komme ich ins Flugzeug oder wie hüpfen wir aus dem Flugzeug raus. Das Problem war, wenn du unten zusammen auf dem Boden aufkommst nach dem Sprung, musst du eigentlich zusammen auslaufen. Und das konnte ich nicht, ne? Und dann hat gefragt, wie lösen wir das, wie können wir das machen? Und dann haben wir gesagt, okay, gut, kommen wir binden unten meine Füße mit so Panzertape zusammen und dann oben überhalb von den Knien meine Beine auch nochmal zusammen. Und dann haben wir vereinbart, kurz bevor wir auf den Boden aufkommen, tippt er mir auf die Schulter und ich ziehe dann an diesem Band sich meine Füße so hoch, ne? Und läuft er für uns aus. Und es hat wunderbar funktioniert. Und das Spannende ist aber, na, alle haben zu mir gesagt, so, Stefan, es geht nicht, ne? Und das ist mir ganz viel in meiner Rollstuhlzeit begegnet, dass die Menschen, die Gesellschaft den Eindruck gehabt hat, sie wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Und das fand ich sehr krass. Und da habe ich auch gemerkt, du brauchst ein fettes Standing als Rollstuhlfahrer, um da durchzugehen, um die Dinge zu machen, um zu sagen, so, hey, und ich gehe studieren und hey, ich mache ein Auslandssemester und hey, ich mache also alles Mögliche, wo alle Menschen immer gesagt haben, Stefan, nein, das kannst du noch nicht machen. Und ich habe gedacht, so, okay. Also wenn zu mir jemand sagte, Stefan, das geht nicht, dann ist es für mich immer so, danke für die Challenge, ich habe sie akzeptiert und ich guck mal, was wir da draus machen und ob es nicht doch funktioniert. Und meistens oder ganz oft funktioniert es irgendwie. Funktioniert vielleicht ein bisschen anders oder ich brauche eine Unterstützung oder ich brauche irgendwie ein Hilfsmittel oder so. Aber dieses geht nicht, gibt es eigentlich fast nicht. Ja.
Wie ist das so auf persönlicher, intimer Ebene gewesen? Mit 22 hast du natürlich als junger Mann auch, ja, da ist man unterwegs, ne, in Clubs oder auf dem Sportplatz, wo auch immer, um Freunde kennenzulernen oder Frauen kennenzulernen natürlich auch. Und hast du da das Selbstbewusstsein direkt gehabt? Du sagst, ich kann doch trotzdem auch daten, oder ist für mich fast so ein bisschen unvorstellbar, ne? Da reicht mal, habe ich die Reichweite gar nicht dazu. Dann habe ich so zurück bei mir, man hat sowieso schon, also ich zumindest in dem Alter, Unsicherheiten, die man mitbringt und Herausforderungen, weil man sich ständig vergleicht mit anderen, ne? Und bin ich gut genug? Und jetzt kommt dann noch so etwas dazu, ich kann nicht laufen und bin eine Etage tiefer, ne? Und ich glaube, das ist auch gar nicht so zu unterschätzen, ne? Du bist ja in dem Moment erstmal gar nicht auf Augenhöhe mit anderen Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt also rein physisch gesehen.
Ja, voll. Da hast du total recht, und das ist natürlich auch ein großes Thema für mich gewesen, und ich glaube, da hat mir einfach sehr mein Charakter oder meine Extrovertiertheit geholfen. Und ich war vorm Unfall, war ich auch schon jemand, der gerne geflirtet hat, und das ist durch den Unfall nicht gegangen. Ja, das war ja trotzdem noch da. Und das habe ich dann natürlich wie versucht, ja, was heißt es, wie geht es letzten Endes, ja, und ich habe mich ausprobiert, ja, ich habe einfach, klar war ich in Clubs oder, na, während unserer Studentenzeit waren wir, sind wir abends weggegangen und ich habe ausprobiert, ja, ich habe mich ausprobiert, was funktioniert in Anführungsstrichen oder wie funktioniert es, und ich glaube, der Unfall hat mein Selbstwertgefühl oder mein Selbstbewusstsein extrem gestärkt, weil ich einfach, naja, mir wurde ein fettes Paket vor den Latz geknallt und jetzt war so die Frage, okay, Stefan, was machst du da damit? Und ich habe einfach gesagt, okay, ich nehme das Ding an, mit allem, was es bedeutet, und ich gehe den Weg. Und das war nicht immer einfach. Und das war, also, das ist eine fette, fette Zeit gewesen, vor allem am Anfang. Aber ich habe mich da wie durchgebissen und ich habe gesagt, ey, jetzt will ich es wissen. Ja, und so war das für mich auch. Und das, was du angesprochen hast, gerade mit der Augenhöhe, war für mich eine sehr spannende Reise letzten Endes, weil ich, manchmal werde ich das heute auch noch gefragt, ja, wie funktioniert das denn? Dann sage ich so, hey, Präsenz hat nichts damit zu tun, ob du jetzt von unten nach oben oder von oben nach unten jemand guckst. Präsenz hat was damit zu tun, ob du da bist, ja, ob du, wie gehst du damit um, ja? Und ich meine, ich war letzten Endes auch, ich war im Business, ich war im Management unterwegs, ich habe irgendwie Verhandlungen geführt, ich habe irgendwie so, na, also das ist dann immer so, okay, wie macht das denn jetzt ein Rollstuhlfahrer? Und ich habe es mit meiner Präsenz gemacht. Ich war einfach da und ich habe den Raum eingenommen und ich habe dadurch, dass ich da war, bin ich auch so wahrgenommen worden. Und ich glaube, das ist der Schlüssel gewesen. Ja, klar, gucke ich von unten nach oben, aber für mich war das kein Thema. Ich habe mir über diese Präsenz, über diesen Augenkontakt, darüber habe ich mir einfach das durch ein gesundes Selbstbewusstsein und habe ich, glaube ich, den Weg einfach auch gemacht. Und ja, klar, ich sitze im Rollstuhl, das ist richtig, aber ja und, ne? Also das war für mich immer so dieses ja und. Und ich meine, auf diesem Weg habe ich natürlich gab es auch Frauen, die gesagt haben, okay, du sitzt im Rollstuhl, ich kann mir das nicht vorstellen. Und das war für mich dann immer so, ja, ist in Ordnung. Also ich fand das nie schlimm oder das war für mich nie irgendwie, ich fand die nie doof, weil das ist doch fair enough. Also ich meine, das ist doch genauso, wie wenn jemand sagt, so, ich mag keine Schwarzhaarigen oder keine Blonden oder sonst irgendwas. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es war natürlich am Anfang irgendwie schon so ein, oh ja, scheiße, okay, ja. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich habe nicht aufgegeben. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, da funktioniert es vielleicht nicht, aber mit jemand anders funktioniert es. Und das war für mich wirklich ein Ausprobieren, 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 Ausprobieren. Ja.
Wie alt warst du, als du schlussendlich deine Lebenspartnerin kennengelernt hast?
Also heute bin ich verheiratet und ich war, jetzt muss ich rechnen, ich war 42, genau. Ja. Ich habe immer Beziehungen gehabt. Ja. Also das war für mich immer so, also ich hatte natürlich auch Zeiten gehabt, wo ich Single war und habe das auch sehr genossen, aber ich habe viele Beziehungen geführt und ich glaube, das Entscheidende ist, wie geht der Betroffene, also der Rollstuhlfahrer, wie gehe ich damit um? Und das ist nicht nur in der Beziehung so, sondern das war überall so. Ja, ich meine, wir Menschen bei uns in der Gesellschaft, wir haben ja so ein bisschen die eine Unsicherheit, wie gehen wir mit Menschen um, die anders sind. Also, und das muss ja nicht mal jemand sein, der im Rollstuhl sitzt. Ja, das kann ja sein, jemand, der eine andere Hautfarbe hat oder jemand, der eine andere sexuelle Orientierung hat oder eben dann natürlich auch jemand im Rollstuhl. Und dann, ja, was darf ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was darf ich nicht? Und wie gehe ich jetzt mit ihm um und so? Und dadurch, dass ich das weiß und dadurch, dass ich wie auch mit meiner Art versuche ich immer den Menschen eine Brücke zu bieten oder meine Hand zu bieten und ich versuche ihnen diese Unsicherheit, die da ist, zu nehmen, indem ich vielleicht den ersten Schritt mache oder ne, irgendwie im Gespräch oder so. Und ich glaube, dadurch breche ich wie dieses Eis und dann stellen die Leute fest, so in Anführungsstrichen, das ist ja ganz normal, also normal in Anführungsstrichen, ne? Und dadurch funktioniert es, glaube ich. Und das war, glaube ich, auch bei mir in Beziehungen so, ich habe halt die Initiative ergriffen und dann war es da und dann, ich meine, wo die Liebe hinfällt, fällt sie hin, ja, und da habe ich oft gesagt, hey, wenn der Rollstuhl da ist, ist der Rollstuhl da, aber das war nicht das erste Thema oder die erste Priorität und Natürlich ist vieles anders, wenn du im Rollstuhl sitzt. Und das ist natürlich auch eine große Neugier. Ja, wie funktioniert denn dein Leben? Oder wie funktioniert eine Partnerschaft? Oder wie funktioniert Sexualität? Und diese Fragezeichen sind bei den Menschen natürlich total da. Ja, und ja. Dem bin ich manchmal natürlich auch begegnet. Ja, das ist ganz klar.
Jetzt hast du nicht nur den Weg ins Leben zurückgefunden und hast studiert, hast einen relativ, sage ich mal, normalen Beruf gehabt, du bist im Management tätig gewesen und so eine ganz klassische Karriere eigentlich, ne? Und plötzlich bist du mit dem Rollstuhl auf die großen Bühnen gerollt. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist sehr lustig. Also erstens haben mir ganz viele Menschen schon ganz früh, als ich im Rollstuhl saß, gesagt so, Stefan, du musst damit was machen, du musst mit Menschen arbeiten. Und ich wollte das alles nicht hören. Ich glaube, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich war damals nicht reif genug. Ich musste mich erstmal für mich selber behaupten. Also ne, ich hatte einen fetten Einschnitt. Ne, auf einmal, ich saß im Rollstuhl und für mich war das so, wie geht denn mein Leben weiter? Und das musste ich erstmal auf die Reihe bekommen. Und ich, ja, so wie du gesagt hast, ich war ein junger Mann, ich wollte mich beweisen. Und auch wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze, ich wollte mich trotzdem beweisen. Ja, es war sicherlich irgendwie so ein bisschen anstrengender, und so, aber ich wollte mich beweisen. Ja, und ich glaube, ich musste erst diesen Weg gehen, musste diese Karriere erst machen, um dann irgendwann festzustellen, hey, es ist viel toller, mit Menschen zu arbeiten, als mit Produkten, Prozessen und Projekten. Und das war sehr spannend. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und da war, wir hatten immer Präsenzunterricht und da ist es mir, ich kenne das, dass die Menschen mich fragen, so, ja, Stefan, wie, was hast du denn für eine Geschichte? Oder du machst einen Eindruck, als ob es dir so gut geht. Wo kommt denn das her? Und das kenne ich, ja. So. Und dort in dieser Ausbildung war das so immens, haben mich so viele Menschen gefragt, dass ich gedacht habe, so, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Also, komm, ich stehe einmal vorne auf die Bühne. Wir hatten morgens immer so, wir haben das Sharing genannt, also wo wir einfach Sachen teilen konnten. Oder ich stelle mich einmal vorne hin. Ich erzähle meine Geschichte und dann werde ich nicht mehr gefragt. Und das ist gut, dann können wir da beruhigt weitergehen. Das war meine Idee. Also, und dann hat sich das genau umgedreht. Also danach sind irgendwie unter anderem Männer zu mir gekommen, gestandene Männer, und haben Tränen in den Augen gehabt, wie ich sie berührt habe. Da habe ich gedacht, so, sag mal, was habe ich denn da jetzt gemacht? Was ist denn passiert? Ja? Und das habe ich dann so reflektiert und habe gemerkt, naja, ich kann mit meiner Geschichte, kann ich Menschen unheimlich inspirieren, kann unheimlich ihnen was mitgeben. Ich kann sie begeistern fürs Leben. Ich kann aufzeigen, dass das Leben nicht fertig ist, wenn wir irgendwelche Schicksalsschläge bekommen haben. Und das war der Anfang. Ja? Und dann habe ich mich darum gekümmert. Ich habe eine Speaker-Ausbildung gemacht. Und das war so der Weg, dass ich dann festgestellt habe, okay, ich habe den Menschen was zu geben. Und ich liebe es inzwischen, die Menschen zu begeistern und sie zu ermutigen. Und auf der einen Seite sind es natürlich, es ist der Mensch selber, aber natürlich dann auch in Unternehmen zu wirken, ja? Mich in Unternehmen um Themen zu kümmern, wie ob das Diversity ist, ob das Resilienz ist, ja? Oder irgendwie Change Management, wo es einfach darum geht, hey, wir dürfen an uns Mensch, wir dürfen wieder neue Perspektive einnehmen, eine neue Kultur, eine neue Arbeitskultur finden. Und genau, das war so der Weg, wie ich auf die Bühne gekommen bin, beziehungsweise wie ich dann auch meine Freude daran gefunden habe, mit den Menschen so zu arbeiten und gesehen habe, was ich ihnen da einfach alles auch geben kann und darf.
Ja, da sind wir beim Stichwort Freude. Das müssen wir natürlich auch ansprechen. Ne? Ich hab mir das aufbewahrt. Ich wollte damit gar nicht unbedingt diesen Podcast eröffnen, wobei es natürlich ein wahnsinnig interessanter Punkt ist. Du und deine Frau gemeinsam, ihr habt euren Namen geändert. Ne? Das finde ich extrem ungewöhnlich. Finde ich super. Ich habe das gerade so ein bisschen Thema gewesen bei mir und meiner Frau, weil meine Frau vor einigen Tagen eingeschworen wurde als US-amerikanische Staatsbürgerin. Und da ist tatsächlich die Möglichkeit, in dem Moment zu sagen, beim Interview vorher, ich möchte meinen Namen ändern. Hier ist der, ist völlig unkompliziert. Das ist eine Unterschrift und da muss man nur eben Banken und Kreditkarteninstitut und sowas informieren und damit ist die Sache erledigt. Am Ende hat sie sich dagegen entschieden, aber du hast dich dafür entschieden oder ihr habt euch dafür entschieden, den Nachnamen Freude anzunehmen. Das ist extrem cool.
Ja. Ja.
Wie ist dazu gekommen? Was ist die Hintergrundgeschichte dabei?
Es ist unheimlich lustig. Also wir haben in unserer Beziehung unheimlich viel Spaß, viel Freude, viel Quatsch, viel Blödsinn und foppen uns unheimlich gerne und spielen damit unheimlich gerne. Und ein Ding davon war, dass wir eigentlich beide nie heiraten mussten oder sowas. Das war nie so auf der Bucket List, ach, ich muss irgendwann heiraten. Und auch darüber haben wir unseren Spaß gehabt. Und da war dann auch so irgendwann so, wir können ja gar nicht heiraten, weil keiner wollte den Namen des anderen annehmen. Und aber wenn man heiratet, muss man schon einen Namen haben. Also das war so, wo wir unheimlich viel lustige Sachen mitgemacht haben. Und dann irgendwann war so, naja, aber was wäre denn, wenn wir heiraten, was bräuchte es denn? Dann bräuchte es einen schönen Namen. Und dann war es so, okay, ne, wieder danke, okay, Challenge accepted. Und dann habe ich mich darum gekümmert, habe ich geguckt, was also Nachnamensänderung, wie geht es denn, was muss man denn da machen oder wie funktioniert es denn? Und den Weg bin ich dann gegangen. Also es ist in Deutschland geboren, das heißt, ich muss in Deutschland diesen Prozess durchlaufen und habe aber zwei Staatsbürgerschaften, beziehungsweise wohne ja auch in der Schweiz. Und das Lustige ist, in Deutschland hat der Prozess 5 Monate gedauert und in der Schweiz war das irgendwie nach 2 Wochen erledigt. Also es war sehr lustig. Genau, aber dann, das war dann praktisch so, ich habe eine Nachnamensänderung realisiert. Genau, und da war dann natürlich auch so, ja, was für einen Namen denn? Und dann war es sehr schnell klar, ja, Freude natürlich, das ist so, Stefan, das ist, bei dir passt doch gar nichts anderes. Und das war der spannende Weg und es ist durchgegangen. Ja, also man muss es natürlich sehr gut begründen können, warum änderst du deinen Nachnamen? Da habe ich zwei gute Gründe, zwei gute Argumente gehabt und dann ist es wunderbar durchgegangen. Und dann konnte ich nachher sagen zu meiner Frau, jetzt kannst du gar nicht anders als mich heiraten, jetzt habe ich den Namen. Aber das, genau, also so ist es eigentlich gekommen und so ein bisschen auch von der lustigen Seite eigentlich. Und das Spannende ist, damals, als ich das gemacht habe, war mir überhaupt nicht bewusst, was ich da tue. Also für meine Unternehmung ist es ja jetzt natürlich fast schon ein Marketingprivileg, so einen Nachnamen zu haben und die Menschen einzuladen, ob sie nicht Lust haben, Freude in ihrem Kalender zu haben oder einzuschreiben oder genau. Also ich spiele natürlich auch in meinem Business sehr viel mit dem Namen, dieser Doppeldeutigkeit mit der Zweideutigkeit und darum feiere ich das unheimlich, dass das so wie ja kleiner Geniestreich eigentlich geworden ist.
Aber ich muss jetzt trotzdem nochmal nachhaken. Gab es, also ich hätte diese Überlegung gar nicht gehabt, ganz ehrlich, vor meiner Hochzeit, woher noch meinen Namen zu ändern. Nicht, dass ich jetzt einen besonders schönen Namen hätte. Ich fühle mich damit auch in keinster Weise verbunden oder identifiziere mich darüber. Der ist einfach da. Aber mir wäre der Gedanke gar nicht gekommen. Warum ist der, wo kam dieser Gedanke überhaupt her? Ist dein ursprünglicher Name, ohne jetzt ihn hier nennen zu wollen, aber ist der so schlimm gewesen oder ist es, hängt da was dran, was unangenehm an Erinnerungen oder irgendwas?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also es ist jetzt irgendwie so ein Allerweltsname, sage ich jetzt mal. Aber so gar nicht. Ich glaube, es war wirklich so diese ich liebe Herausforderungen, ja. Und wenn mir das jemand so präsentiert, dann so, okay, dann gucke ich mal nach. Was braucht es denn für eine Nachnamensänderung? Und ich experimentiere dann einfach und schaue einfach so, okay, was würde es bedeuten? Und ich mag Veränderungen und ich glaube, dann habe ich mich wie so in einen Prozess reinbegeben und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das, ja. Also ich glaube, es ist einfach wie so gekommen, Oliver. Also ich kann es gar nicht anders irgendwie bezeichnen. Es war dann wirklich, ich habe die Challenge angenommen und habe gedacht, jetzt das machst du jetzt. Und das ist irgendwie, ich habe mich wie anstecken lassen von der Begeisterung da dafür. Ja, und dann auch irgendwie so, stell dir vor, du heißt Freude mit Nachnamen, wie toll ist das denn? Und den Weg, dann ist es wie gelaufen und den Weg bin ich dann einfach so gegangen. Ja,
ja, spannend. Und der Name ist natürlich Programm bei dir. Ne? Das muss man ja ganz deutlich sagen. Da du bist inzwischen hauptberuflich Speaker, ne? Wenn ich das richtig beobachtet habe im Internet. Und um jetzt mal so ein bisschen über die Business-Seite zu sprechen, das sind ja alles Veränderungsprozesse. Du bist Schreiner gewesen, dann hast du studiert, du hast mit deinen Händen gearbeitet. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, weil das ist ja was ganz anderes, ne, als jetzt im Studiensaal zu sitzen, im Hörsaal zu sitzen oder später auch irgendwie am Computer. Ne? Wenn du Schreiner bist, dann bist du kreativ, dann arbeitest du mit deinen Fingern. Und als du vorhin das erzähltest, na ja, dann habe ich studiert, da ist mir so ein bisschen, da habe ich gedacht, Mann, das muss doch furchtbar gewesen sein, ne? wenn ich mir das vorstelle, du hast ja diesen Beruf ja auch ausgesucht gehabt, ne? Und musstest dich dann aber verändern zwangsweise. Und jetzt bist du seit einigen Jahren in dieser Unternehmensgründung, Findung. Und das ist ja auch eine bemerkenswerte Sache, sich so ein bisschen auf dieses ganz neue Gebiet dann einzulassen. Und man hat da als ja Mensch in der Öffentlichkeit sowieso einige Herausforderungen, egal ob mit oder ohne physischem Handicap. Aber spielt das noch eine Rolle? Ist das irgendwo überhaupt noch, ja, ich will nicht sagen Hindernis, aber bleibt da eine Herausforderung oder ist es eher jetzt sogar eine Chance?
Ich glaube, es ist alles in einem, Oliver. Und zwar, ich meine, Schreiner, ja, du hast gesagt, ich habe den Beruf ausgeübt. Mein Großvater war Schreiner, der hat mich ganz viel mitgenommen, wo ich meine Freude in diesem Beruf gefunden habe. Holz, mega genial, mit den Händen arbeiten, kreativ sein, du hast das alles schon erwähnt. Und dann auf einmal, zack, ist es weg. Und ich meine, für mich ging es damals einfach um, okay, was kann ich denn jetzt tun? Ja, wo geht es denn weiter? Und dann war einfach letzten Endes auch die bewusste Entscheidung, der Wirtschaftsingenieur, wo natürlich auch noch ein bisschen Technik mit drin steckt, diesen Weg zu gehen. Und ich bin ihn dann gegangen. Und ich meine, ganz ehrlich, ich war 20 Jahre in der Wirtschaftsindustrie unterwegs und ich habe eine wunderschöne Karriere gemacht. Aber, und das ist etwas, was ich heute auch weitergeben kann, ich habe am Schluss keine Freude mehr gehabt. Ich habe keine Freude mehr beim Arbeiten gehabt. Ich habe wunderschöne Karriere, ich war im Management, ich habe viel Geld verdient, aber ich habe keine Freude mehr gehabt. Ja. Und das ist, ich mag nicht sagen, dass das irgendwie was damit zu tun hat, dass ich irgendwie diesen Schreinerberuf, dass der irgendwie, dass sich das verändert hat. Ich habe irgendwie, ich saß im Rollstuhl und habe mein Bett gebaut. Ja, also ich bin bei einem anderen Schreiner, in der Schreinerei haben wir zusammen mein Bett gebaut. Ja, also das hole ich mir manchmal immer noch rein, oder ich liebe Holz immer noch, ja, oder die Verbindung ist immer noch da. Aber mein Weg ging einfach weiter, ja, und das hat, ich meine, wie nenne ich das? Ich durfte das wie annehmen, ja, ich meine, klar, ich hätte es auch ablehnen können, aber wo kommen wir hin, wenn ich was ablehne? Ja, ich meine, für mich war klar, mein Weg geht jetzt anders weiter. Und ich habe gesagt, ja, ich nehme das an und ja, ich gehe den Weg. Und da hat sich der Beruf dann auch verändert. Und ich meine, ich glaube, für meine Entwicklung war es enorm wichtig, diese Wege so zu gehen und mich so zu erleben, was für Erfolge ich trotzdem, dass ich im Rollstuhl bin, schaffe und dass ich Karriere machen kann. Es war für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Um dann irgendwann aber zu merken, und jetzt geht's anders weiter. Ja, und zwar dieses, ich nenne es Geschenk, Menschen so inspirieren zu dürfen. Und ich meine, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich erkannt habe, wie ist denn unsere Gesellschaft unterwegs? Also ich meine, gerade in den letzten Jahren, wo ich realisiert habe, so, ouch, da gibt es viel zu tun. Ja, und ich meine, wie sehr ist uns die Freude abhanden gekommen? Und ich spreche nicht nur von der Freude bei der Arbeit, sondern auch der Freude in unserem Leben, also unsere Hobbys, unsere Beziehung. Wie viel Freude haben wir denn noch da drin? Oder leben wir vielleicht einfach nur vor uns hin? Machen wir unseren Job einfach nur, damit wir am Monatsende das Geld auf dem Konto haben? Und da bin ich selber durchgegangen und habe dann natürlich auch sehr viel geforscht. Ich habe mit meinen damaligen Kollegen darüber gesprochen und das war ein Prozess, der mich da natürlich auch bestärkt hat, da weiterzugehen. Und ich habe gemerkt, ich mit meiner Story und dann noch dieses, habe ich im Arbeiten selber erlebt, keine Freude zu haben, keine ausgepowert zu sein. Ja. Was brauchen wir denn überhaupt? Und da habe ich einfach festgestellt, okay, Freude ist ein fettes Ding. Also Freude verändert uns, wenn wir Freude im Arbeiten haben. Als ich weiß noch genau, wenn ich das kurz erzählen darf, ich habe es war eine meiner ersten Vorlesungen, die ich gegeben habe bei Studenten. Wir waren einen ganzen Tag zusammen. Ich bin abends da rausgegangen und habe meinen Tag reflektiert. Und habe ich festgestellt, hey, ich habe mit jungen Menschen gearbeitet. Wir haben Spaß gehabt, wir haben Freude gehabt. Ich habe nachhaltig gearbeitet. Wir hatten es lustig. Die haben einen Mehrwert gehabt. Wir haben einen super Tag gehabt. Ich gehe energetisiert daraus. Und dafür werde ich auch noch bezahlt. Und das war für mich der Game Changer. Ich wollte nur noch so arbeiten. Ja, und damals war ich noch teilangestellt und teilselbstständig. Und da war für mich klar, da will ich hin. Weil ich gemerkt habe, was kann ich den Menschen geben kann. Und ich habe gemerkt, so, hey, damit kann ich auch Geld verdienen. Und dann war klar, okay, das ist der Weg.
Kennst du Lampenfieber? Ist das für dich ein Thema? Weil du sprichst ja auch vor sehr großen Menschengruppen, ne?
Total. Also wenn du kein Lampenfieber mehr hast, das ist so bei uns Speakern, ist das so eine Floskel, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, mach was anderes. Ja. Also das ist, ich merke das, wenn, man macht ja auch viel Workshops und das ist für mich wie so Routine geworden, wo so, ja, das ist alles in Ordnung, da weiß ich genau, was, wie. Aber wenn ich wirklich auf der Bühne stehe und da ist der Saal gefüllt und das sind hunderte von Menschen, da habe ich Lampenfieber davor. Also das war vom ersten Mal, als ich meine erste Speech hatte, ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Also das war echt so, das war krass. Und dann aber auch zu merken, okay, es funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Also ich meine, bei meiner ersten Speech bin ich nominiert worden. Ich habe einen Award gewonnen gehabt da mit der besten Speech. Also das war für mich schon so, okay, das, ja, ich kann das scheinbar, ne? Und dann bei der nächsten Speech zu gucken, okay, war es ein Zufall oder funktioniert es wirklich? Und da auch festzustellen, nee, es funktioniert wirklich, ich kann es wirklich. Und das gab mir dann natürlich schon eine Sicherheit, für auf der Bühne zu stehen und nie einen Faden zu verlieren oder nie zu wissen, was erzähle ich denn jetzt oder ich habe meinen Text vergessen oder so. Ich spreche auch nicht auswendig, sondern ich habe eine Struktur. Also ja, klar, das habe ich gelernt natürlich auch. Und habe aber selbst heute noch Lampenfieber vor großen, großen Veranstaltungen. Und mit dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe und meinen Mund aufmache und meinen ersten Satz draußen habe, ist das wie weg. Ne?
Was macht einen guten Speaker aus?
Das ist eine schöne Frage. Was macht einen guten Speaker aus, wenn er sein Publikum fesselt? Fesselt in Form von, weil er was Gutes gut rüberbringt. Und aber auch, und das wünsche ich mir viel, viel mehr, dass das meine Kollegen auch viel, viel mehr machen, dass wir nachhaltig sind, dass wir nicht einfach nur eine Show abziehen da vorne, sondern dass ich den Menschen nachhaltig was mitgeben kann, dass wenn sie rausgehen, und das ist die große Challenge, sie gehen nachher aus der Tür raus, gehen in ihr normales Leben und das normale Leben geht gerade weiter wie vorher, sondern dass sie wirklich was mitnehmen können und denken, okay, ja, das mag ich in meinem Alltag ausprobieren. Der Stefan hat was erzählt, das nehme ich doch mit, das probiere ich bei mir im Alltag aus. Und dann im besten Fall verändert sich ihr Leben dadurch. Also ich glaube, diese Nachhaltigkeit ist das A und O. Und ansonsten auf der Bühne gilt es einfach, die Menschen zu faszinieren, eine Gänsehaut auch rüberzubringen, ja, eine Emotion rüberzubringen. Und ich glaube, das ist so die Kunst des Speechens oder die Kunst eines Speakers, ja.
Ja, und direkt bei der allerersten Speech dann auch einen Preis zu gewinnen, und das war ja kein unerheblicher Preis, ne, den du da, wie hieß der Preis nochmal? Ich hab's auf meinem Notizzettel stehen, aber den habe ich gar nicht hier liegen.
Ja, kein Problem, er steht da hinten, er steht da im Regal. Und ja, es war der Golden Speaker Award, genau, den ich da bekommen habe, genau.
Ja, spannend. Ein sehr, sehr interessanter Lebensweg. Und sehr inspirierend. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere Zuschauer, Zuhörer ebenso davon hat mitreißen lassen und mitnehmen lassen. Wir brauchen mehr Freude, ist tatsächlich die Botschaft. Ne? Und die können wir finden, wenn wir uns dafür öffnen. Ne? Du hast einen extremen Schicksalsschlag in jungen Jahren durchlebt und zeigst uns, wie das geht. Ich habe mich da im letzten November von dir sehr inspirieren lassen und habe in der ganzen Zeit, wo ich meine Erlebnisse und meine Zuhörer kennen die alle, weil ich das auch in meinem Podcast sehr öffentlich behandelt habe, ich habe meine Erfahrung in diesem Jahr auch immer dahingehend betrachtet und habe mich mehr als einmal gefragt, wie würde Stefan Freude das sehen? Und ich habe mir tatsächlich auch Videoclips von dir angeschaut und ja, auf jeden Fall sehr bereichernd, sehr inspirierend. Vielen, vielen herzlichen Dank, Stefan.
Ja, danke dir und auf dass wir die Freude in unser Leben holen. Das ist eine Entscheidung, ne? Aber es ist eine sehr, sehr schöne Entscheidung, definitiv.
Absolut, absolut. Und ich freue mich darauf, dich irgendwann auch mal live auf der Bühne erleben zu dürfen.
Das machen wir gerne, Oliver.
Alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.